Und mein Thema ist, wie gesagt, die modernen Therapiekonzepte, die wir in der Rheumatologie derzeit zur Verfügung haben. Ich möchte ganz besonders auf diesen Punkt hinweisen, der mir sehr spannend erscheint, dass wirklich alle diese Konzepte aus der Grundlagenforschung entstanden sind, also über Theorien, über Erkenntnisse, die Ihnen der Professor Strobel am Anfang etwas näher gebracht hat und die daher wirklich im besten Sinne das verkörpern, was man unter From Bench to Bedside quasi versteht. Also aus der Theorie in die klinische Praxis und in einen Therapieerfolg. Was ist Rheuma? Vielleicht eine ziemlich banale Frage, wie Sie sich denken können. Auf der anderen Seite stehen dahinter 300 bis 400 unterschiedliche Krankheiten oder Krankheitsbilder. Wenn Sie wollen, können wir sie in vielleicht vier große Themenbereiche eingrenzen: die entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, der sehr große Teil der degenerativen rheumatischen Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, aber auch der Weichteilrheumatismus. Unterschiedliche Krankheitsbilder verbergen sich dahinter: die chronische Polyarthritis, der Bechterew, die Kollagenosen, das große Krankheitsbild der Arthrosen, die Osteoporose, aber auch die Fibromyalgia Rheumatica. Und man muss sagen, dass sich die neuen Therapiekonzepte derzeit hauptsächlich eigentlich auf die entzündlichen rheumatischen Erkrankungen konzentriert haben, dass wir auch dort die größten Erfolge, würde ich mal sagen, verzeichnen konnten. Ich möchte Ihnen deswegen die Rheumatoide Arthritis als Paradebeispiel näher bringen, weil sich insbesondere bei diesem Krankheitsbild in Bezug der Forschung und dann in weiterer Folge in der Therapie doch am meisten getan hat. Wie Sie wissen, eine Autoimmunerkrankung, die doch recht häufig ist, eine Prävalenz von 0,5 bis 1%, eine systemische Autoimmunerkrankung. Das heißt, sie betrifft nicht nur die Gelenke, sondern kann auch innere Organe betreffen, denken Sie an die Lunge oder auch an das Herz. Die Etiologie ist weitgehend unbekannt und die Pathogenese verstehen wir vielleicht in gewissen Aspekten oder in Teilaspekten, aber sicher noch nicht zur kompletten Gänze. Wenn Sie wollen, kann man sich ein derartiges Schema darstellen, wie man glaubt, dass diese Erkrankung entsteht. Und wenn Sie sich zurückerinnern an das, was der Professor Strobel erzählt hat, haben wir ganz zentral am Anfang dieser Erkrankung wieder diese Antigenpräsentation. Das heißt, antigenpräsentierende Zellen, wahrscheinlich auch dendritische Zellen, aber auch andere, können Autoantigene an T-Zellen präsentieren und die damit aktivieren. Das Problem, das wir in der rheumatoiden Arthritis allerdings haben, im Gegensatz zu anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel der Multiplen Sklerose, ist, dass wir das wirklich auslösende Selbstantigen leider nicht kennen. Vielleicht ist es auch eine Gruppe von Selbstantigenen. Daraufhin konzentriert sich derzeit auch noch sehr stark die Forschung. In weiterer Folge innerhalb dieser Kaskade, diese Antigenpräsentation findet jetzt entweder direkt bereits im Gelenk statt oder wahrscheinlich im gelenknahen Lymphknoten, kommt es zur T-Zellaktivierung, die T-Zelle selber dann als aktivierte T-Zelle stimuliert B-Zellen, aber aktiviert auch Monozyten, Makrophagen und dann kommt ein ganz wichtiger Bestandteil in der Pathogenese zustande, diese Produktion von einer Reihe von proinflammatorischen, also entzündungsmedierenden Zytokinen. Ganz wichtig TNF-Alpha, der Tumornekrosefaktor Alpha, Interleukin 1, aber auch Interleukin 6. Diese Faktoren, dieser Cursor, ja, hier herunten, bewirken dann wieder die Aktivierung von anderen Zellen oder die Differenzierung von Zellen. Monozyten werden zu Osteoklasten und diese Zellen sind dann letztendlich wirklich dafür verantwortlich, dass Knochensubstanz aktiv zerstört wird und zugrunde geht. Man kann quasi von einem antigenabhängigen Teil dieser Erkrankung sprechen, das spiegelt sich auch im Zeitverlauf dieser Erkrankung wider, der dann aber übergeht in einen hauptsächlich zytokinabhängigen oder zytokingetriebenen Anteil der Erkrankung und daraufhin konzentrieren sich auch unsere therapeutischen Ansätze. Die rheumatoide Arthritis vom klinischen Erscheinungsbild werden Sie vielleicht kennen, hier ein klassisches Bild einer ausgeprägten chronischen Polyarthritis mit massiven synovitischen Schwellungen der Metacarpophalangealgelenke oder der proximalen Interphalangealgelenke, sehr charakteristisch vom klinischen Bild. Sie kann aber in Anfangsstadien wesentlich unspektakulärer aussehen und ist dann manchmal auch ein bisschen schwierig zu differenzieren oder diagnostizieren. Unbehandelt führt sie aber in beiden Fällen zu dem, was wir hier unten sehen, angedeutet eine Erosion, das heißt eine aktive Zerstörung von Knochensubstanz, die dann unbehandelt in weiterer Folge sehr dramatisch fortschreitet, zu massiven Fehlbildungen, dann auch und Mutilationen, teilweise von Gelenken führt. verbunden mit relativ einer starken Schmerzsymptomatik und natürlich mit einem massiven Funktionsverlust der einzelnen Gelenke. Um das aufzuhalten, haben wir die sogenannten DMARDs, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Das sind Medikamente, die sich oberhalb dieser roten Linie hier befinden. Und zwar sind das Medikamente, von denen in klinischen Studien ganz explizit verlangt wird, dass sie in der Lage sein müssen, diese radiologische Progression aufzuhalten. Das heißt, wir haben auch Medikamente wie nichtsteroidale Antirheumatika, die man auch einsetzen kann zur Behandlung dieser Erkrankung, die jedoch per Definition nicht DMARD sind. Das heißt, mit diesen Medikamenten alleine können Sie die Krankheit nicht stoppen, sehr wohl jedoch mit den sogenannten DMARDs. Lange Zeit hatten wir hier nur quasi drei Vertreter, das Methotrexat, das Leflunomid und das Salazopyrin. In den letzten 15 bis 20 Jahren ist aber eine beachtliche Liste an neuen Substanzen dazugekommen, insbesondere die sogenannten Biologika, die quasi jetzt auch zu diesen DMARDs gehören. Und das hat zu einer ganz neuen oder sogar erweiterten Nomenklatur dieser DMARDs geführt, dass wir mittlerweile sprechen von sogenannten konventionellen synthetischen DMARDs, dazu gehören das Methotrexat, das Salazopyrin oder das Arava, Targeted Synthetic DMARDs, über die werde ich ganz am Schluss noch ganz kurz eingehen, die große Gruppe der Biologicals und in letzter Zeit immer wichtiger werden, oder in Zukunft wird es auch immer wichtiger werden, die sogenannten Biosimilars. Also ähnlich wie Generika, die sich aber jetzt im Bereich der Biologika etablieren und etablieren werden, in weiterer Zukunft auf jeden Fall. Diese Medikamente greifen jetzt an unterschiedlichen Punkten in dieser hypothetischen Pathogenese der Erkrankung ein. Einerseits als Zytokininhibitoren, die große Gruppe der TNF-Blocker, die Sie wahrscheinlich kennen. Interleukin 1 hat sich, muss man ehrlich sagen, in der Rheumatoiden Arthritis nicht wirklich erfolgreich durchgesetzt, war klinisch nicht effizient. Sehr wohl aber Medikamente wie das Tocilizumab, das gegen das Interleukin 6, also hier unten, gerichtet ist. Zweiter Angriffspunkt, die T-Zelle, das Abatacept, über das ich noch sprechen werde. Und auch die B-Zelle ist ein valides Target zur Beeinflussung dieser Erkrankung. Zunehmend Biosimilars, mittlerweile zwei von der EMA bereits in Begutachtung, ein drittes, das Infinitum wird noch kommen. Das heißt, und diese Liste wird immer länger werden. Das heißt, immer mehr therapeutische Optionen in Theorie stehen uns dann zur Verfügung. Wie gesagt, diese wichtigsten Zytokine, die jetzt eine Rolle spielen in diesem zytokinabhängigen Teil der Erkrankung, sind vor allem das TNF-Alpha, das Interleukin 6 und wahrscheinlich auch das Interleukin 1. Diese Zytokine wirken auf unterschiedliche Zelltypen, wahrscheinlich am breitesten wirksam noch das Interleukin 6. Sie beeinflussen sich aber auch gegenseitig, das heißt Interleukin 1 stimuliert die Produktion zum Beispiel von TNF-Alpha oder auch von Interleukin 6, das heißt eine relativ komplizierte Wechselwirkung, die hier auch stattfindet. Das sind die fünf derzeit etablierten TNF-Blocker, die sich in ihrer Zusammensetzung oder ihrer Komposition ein bisschen unterscheiden. Und zwar sprechen wir von sogenannten chimerischen Antikörpern, die hier in Rot dargestellt noch einen Mausanteil besitzen. Zumab heißt vom Namen her, dass es bereits ein humanisierter Antikörper ist, wie zum Beispiel dieses Zertulizumab. Es hat noch geringe Mausanteile, aber nur mehr sehr kleine, bis hin zu nahezu vollkommen humanen monoklonalen Antikörpern, die gentechnologisch hergestellt werden, wie das Adalimumab und das Golimumab. Dazu auch ein bisschen zur Nomenklatur. Die Applikation dieser Präparate erfolgt zumeist subkutan mittlerweile oder als Infusion in unterschiedlichen Abständen, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Halbwertszeit sich ergeben. Und wie gesagt, Biosimilars, die ersten beiden, die auf den Markt kommen, sind derzeit Infliximab-Abkömmlinge und ein drittes ist das Etanercept. Eine Frage, die sich bei diesen mittlerweile fünf etablierten plus drei in Zukunft immer stellt, wirken die beiden oder wirken die alle gleich gut oder gibt es einen, der davon besser wirkt? Es gibt keine einzige Head-to-Head-Studie, quasi die direkt einen TNF-Blocker mit einem zweiten verglichen hat. Das sind Daten, die aus den einzelnen Studien stammen, aber wenn man die eigentlich verbotenerweise in einer Grafik zusammenfasst, sieht man, dass diese TNF-Blocker eigentlich alle eine relativ gleiche Wirksamkeit haben. ACR 50 heißt American College of Rheumatology, 50-prozentige Verbesserung der klinischen Symptomatik. Das werden Sie jetzt in Zukunft noch ein bisschen häufiger hören. ACR 20, 50, 70 heißt immer eine 20-prozentige, 50-prozentige oder eben 70-prozentige Verbesserung von verschiedenen Parametern aus der Klinik, die errechnet werden und die in diesen Studien immer verwendet werden. Falls sich jemand fragt, dieser scheinbare überlegene Effekt des Etanercept ergibt sich nicht, weil das Medikament wirklich besser ist, sondern weil der Unterschied zur Vergleichspopulation der Patienten, die mit Methotrexat alleine behandelt wurden, relativ hoch ist. Das heißt, derzeit gehen wir davon aus, dass keiner dieser TNF-Blocker dem anderen wirklich in seiner klinischen Effektivität dramatisch überlegen wäre. Interleukin 1, habe ich schon gesagt, hat sich in der rheumatoiden Arthritis leider nicht durchgesetzt. Das war das zweite Zytokin, das eigentlich getarget wurde. Sehr wohl jedoch Interleukin 6, das Tocilizumab. Und das ist ein Zytokin, das eigentlich eine sehr breite Wirkung, wie ich eingangs schon gesagt habe, entfaltet. Einerseits direkt im Gelenk, es wirkt auf B-Zellen, neutrophile Granulozyten, Monozyten, Makrophagen, trägt damit zur Inflammation bei. Es wirkt aber auch zum Beispiel direkt auf Osteoklasten und fördert damit die Knochen- und auch Knorpelzerstörung. Interleukin 6 hat aber auch wichtige systemische Effekte. Denken Sie an die Wirkung in der Leber. Es ist beteiligt an der Entstehung der Akutphasenreaktion. Es spielt im Eisenstoffwechsel eine Rolle. Es bewirkt eine Thrombozytose. Es wirkt auch auf den systemischen Knochen. Das heißt, es wirkt Osteoporose fördernd, hat eine Wirkung in der Hypophysen-Hypothalamus-Achse und greift auch in den Lipidmetabolismus entscheidend ein. Das Medikament, das zum Einsatz kommt derzeit, ist das Roaktemra oder Tocilizumab, ein humanisierter, also nicht vollkommen humaner Antikörper gegen den Interleukin-6-Rezeptor. Interleukin-6 arbeitet über zwei unterschiedliche Signalwege, einerseits einen konventionellen Pathway, andererseits einen Transsignal-Pathway, einerseits membrangebunden, andererseits solubel. Und dieser Antikörper ist in der Lage, sowohl den konventionellen als auch den Transsignal-Pathway effektiv zu blocken und zu inhibieren. Die T-Zelle als Target habe ich Ihnen schon vorgestellt. Professor Strobl hat über diese unterschiedlichen T-Zell-Subzellen ein bisschen gesprochen. Sie wissen, T-Zellen kommen in quasi unterschiedlichen Geschmacksrichtungen vor oder Linien, sagen wir dafür. Lange Zeit wurde eigentlich angenommen, dass die rheumatoide Arthritis eine hauptsächlich TH1-abhängige Erkrankung oder Autoimmunerkrankung darstellt. Mittlerweile glauben wir jedoch, dass es eine Kombination aus TH1 und TH17 T-Zellen darstellt. Und diese T-Zellen werden jetzt auch gezielt durch therapeutische Ansätze versucht zu targeten. Abatacept Orenze ist das erste Präparat, das hier für eingesetzt wird. Das ist ein Fusionsprotein, das gekoppelt ist aus CTLA-4 mit einem modifizierten FC-Teil. Und die Wirkung von diesem Präparat geht nicht direkt auf die T-Zelle, sondern es bindet eigentlich an eine antigenpräsentierende Zelle, zum Beispiel eine dendritische Zelle. Und zwar bindet es hier an diese sogenannten co-stimulatorischen Moleküle, die wichtig sind, um zusammen mit dem MHC-Klasse-2-Komplex eine T-Zelle zu aktivieren. Das heißt, dadurch, dass dieses Abatacept-Konstrukt an CD80, CD86 bindet, können diese Moleküle nicht mehr mit ihrem Partnermolekül CD28 auf eine T-Zelle interagieren und damit wird die Aktivierung einer T-Zelle gebremst. Hier unten sehen Sie Daten aus klinischen Studien, wieder diese ACR70, ACR20, ACR50 Parameter und hier hat Orencia vergleichbar, wenn Sie sich an die ACR50-Daten erinnern, mit den TNF-Blockern abgeschnitten. TH17-T-Zellen, wie gesagt, seit circa 5 Jahren im Fokus der rheumatologischen Forschung, sind eine weitere T-Zelllinie, wahrscheinlich gibt es noch mehrere. Sie produzieren Interleukine, also Zytokine wie das IL-17, das alleine aber schon 5 unterschiedliche Zytokine darstellt und auch Zytokine wie IL-21 oder IL-22 auch entzündungsmediierende Zytokine. Die Wirkung ist sehr breit. Die reicht von Monozyten, Makrophagen, sie stimuliert die Expansion von Entzündungszellen, von myeloischen Zellen. Sie wirken aber auch auf T-Zellen, das heißt über Adhäsionsmoleküle tragen sie auch zur T-Zellaktivierung bei. Diese Zytokine wirken synergistisch mit anderen proinflammatorischen Zytokinen oder bewirken zumindest die Produktion von zusätzlichen proinflammatorischen Zytokinen. Medikamente, die diesen Mechanismus versuchen anzugreifen, sind teilweise in klinischer Entwicklung. Das Ustekinumab ist bereits zugelassen für die Psoriasis und im Bereich der Rheumatologie für die Psoriasis-Arthritis. Die Psoriasis-Arthritis ist verwandt zur Rheumatoidenarthritis, aber stellt eine eigene Krankheitsentität dar. Wahrscheinlich erfolgt auch in Zukunft die Zulassung für die Rheumatoidenarthritis. Aber Sie sehen hier, sind in der Pipeline eine ganze Liste von zusätzlichen weiteren Medikamenten, die teilweise in klinischen Studien momentan laufen. Als letztes Target die B-Zelle. Die B-Zelle ist aus verschiedenen Gründen in der Rheumatologie oder in der rheumatoiden Arthritis interessant. Einerseits kann sie auch als antigenpräsentierende Zelle fungieren. Sie kann Zytokine produzieren, die wiederum die Entzündung mediieren. Und sie produziert natürlich Antikörper. Denken Sie an den Rheumafaktor oder an die Anti-CCP-Antikörper, die Sie vielleicht aus der Diagnostik kennen. Das sind natürlich Produkte der B-Zellen. Und zusammen haben die B-Zellen hier natürlich eine wirkliche, wichtige Rolle in der Pathogenese. Das Medikament, das hier zum Einsatz kommt, ist das Rituximab, Mabthera. Ein Medikament, das nicht im Bereich eigentlich der Rheumatologie entwickelt wurde, sondern das wir aus der Hämatologie quasi übernommen haben, das dort bereits erfolgreich eingesetzt wird. Ein Medikament, das über das Oberflächenmolekül CD20 B-Zellen depletiert, langfristig depletiert, bis zu einem halben Jahr. Nicht alle B-Zellen angreift, aber doch sehr viele von der Prä-B-Zelle bis hin zur Memory-B-Zelle. Wir haben mittlerweile 9 verschiedene Biologika und die Frage wird immer relevanter, wirken jetzt diese unterschiedlichen Therapieansätze, TNF-Blocker, IL-6-Blocker, T-Zelle, B-Zelle, wirkt das alles gleich gut? Und es kommen doch jetzt langsam, aber doch Head-to-Head-Studien, also wo innerhalb einer Studie einzelne Biologika verglichen werden. Und das ist eine Studie, das ist die sogenannte Ample-Studie, die ich Ihnen darstellen möchte. Also hier sehen Sie, dass im Vergleich Orencia, das Abatacept, also ein T-Zell-Medikament versus einen TNF-Blocker hinsichtlich dieser Response-Raten eigentlich einen gleichen Effekt hatte, dass momentan ausgegangen werden muss, dass zumindest diese beiden Therapieansätze in ihrer Wirkung durchaus vergleichbar sind. Das ist ein kurzer Überblick über den derzeitigen Zulassungsstand von Biologikern in Österreich. Sie sehen die größte Anzahl natürlich im Bereich der chronischen Polyarthritis, aber auch in der Psoriasis-Arthritis. Wir haben Medikamente zur Behandlung der ankylosierenden Spondyloarthropathien, vulgo Morbus Bechterew, und auch für den systemischen Lupus wurde zumindest ein Medikament, das Belimumab 2010, zugelassen. Ein Aspekt, den man vielleicht bei dieser ganzen Geschichte nicht ganz außer Acht lassen sollte, ist auch der pharmakoökonomische Aspekt. Das sind die weltweiten Verkaufsdaten 2012 der erfolgreichsten Medikamente. Und wenn Sie sich das anschauen, finden Sie innerhalb der ersten 10 dieser Medikamente bereits 4 Biologikas. Das heißt, mit diesen Medikamenten wird natürlich viel Gutes getan, es wird aber auch sehr viel Geld verdient, möchte ich dazu mal sagen. Deswegen auch vielleicht die Entwicklung in Richtung dieser sogenannten Small Molecule Compounds. Die werden häufig in einem Atemzug mit Biologikern genannt, sind derzeit sehr im Fokus der klinischen Forschung, sind aber per Definition keine Biologiker, sondern sind synthetische DMARDs, und zwar targeted synthetische DMARDs. Also nicht so breit aufgestellt in ihrer Wirkung wie das Methotrexat, sondern schon recht gezielt hinsichtlich ihrer Wirkung, aber per Definition natürlich keine Biologiker. Was unterscheidet sie, sie sind wesentlich kleiner, ca. 1 Kilodalton groß, sie können auch per OS verabreicht werden, also im Gegensatz zur subkutanen oder IV-Applikation. Ob sie wirklich billiger sein werden als die Biologika, wird die Zukunft zeigen. Die Wirksamkeit müssen sie sich natürlich mit den derzeit etablierten Therapieformen messen. Das Nebenwirkungsprofil ist bei all diesen Medikamenten natürlich auch ein Thema für die Zukunft. Das sind diese einzelnen Signal-Pathways, in denen diese Small Molecule Compounds angreifen. Derzeit sprechen wir vor allem von 3 Hauptpathways: P53, P38-Inhibitoren, JAK-Inhibitoren oder SYK-Inhibitoren, die innerhalb dieser Signaltransduktionskaskade einer Entzündungszelle angreifen. Das soll einen Überblick über das geben, was momentan an unterschiedlichen Präparaten hier innerhalb dieser unterschiedlichen Angriffspunkte getestet wurden. Die größte Anzahl wahrscheinlich im Bereich der P38-Inhibitoren. Diese Medikamente sind aber bereits wieder alle von der Bildfläche verschwunden. In sämtlichen klinischen Studien haben sich die P38-Inhibitoren wieder erwarten, als ineffektiv dargestellt oder mit einem zu hohen Nebenwirkungsprofil belastet. Was leider auch schon wieder gestorben ist, zumindest im Bereich der rheumatoiden Arthritis, sind die SYK-Inhibitoren. Fostamatinib konnte keine eindeutig überlegene klinische Effektivität zeigen versus Methotrexat. Das heißt, was momentan übrig geblieben ist, sind die JAK-Inhibitoren. Hier gibt es unterschiedliche Präparate, die sich alle derzeit in Phase 2 oder Phase 3 Studien befinden, außer dem Tofacitinib. Dieses Medikament hier wurde für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis zumindest in Amerika lizenziert. In Europa ist das immer noch ausständig. Zum Schluss nur ein bisschen kritisch auch hinterfragt, diese klinischen Daten, die ich Ihnen jetzt zu diesen einzelnen Studien fallweise gesagt habe, ACR 20, 50, 70, dass man sich das noch einmal vor Augen führt, also eine 20-prozentige, 50-prozentige oder 70-prozentige Verbesserung der klinischen Symptomatik. 60, 40, 20% daneben ist so im Schnitt das, was Sie mit den modernen Therapeutikern, egal welches Präparat Sie nehmen, erreichen können, vielleicht ein bisschen unten angesetzt. Das heißt aber automatisch, dass wir eigentlich nur bei 20-30% eine 70-prozentige Verbesserung erreichen. Das heißt, von einer 100-prozentigen Verbesserung spreche ich noch gar nicht. Und das heißt gleichzeitig auch, dass wir bei Weitem nicht alle Patienten derart gut behandeln, dass sie wirklich von ihrer Krankheit quasi als geheilt betrachtet werden können. Deswegen, Medikamente sind in der rheumatoiden Arthritis-Therapie sicher nicht alles, sondern wir sprechen derzeit doch von einem gesamtheitlichen Konzept. Dazu gehören Medikamente, keine Frage, aber auch eine physikalische Therapie, eine Ergotherapie, eine intensive Patientenschulung bis hin zu Operationen, und nur aus dem schnüren wir, was wir nennen, ein Gesamtpaket, mit dem der Patient nach unserem derzeitigen Wissensstand optimalst behandelt werden sollte. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich über Fragen. Danke.